willkommen zur neuen Episode von SoTech Deutschland und heute werfen wir einen Blick auf die Welt der Hidden Champions im deutschen Mittelstand, die seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt agieren.
Und wir möchten herausfinden, wie diese Unternehmen es schaffen, Tradition und Moderne zu verknüpfen und welche Rolle Technologie und digitale Transformation dabei spielen.
Und unsere heutige Gästin muss es wissen. Sie führt ein Unternehmen, das kürzlich ja als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet wurde. Das zeigt, wie innovativ und zukunftsorientiert der deutsche Mittelstand sein kann.
Wir werden auch darüber sprechen, wie eine positive Unternehmenskultur gefördert wird und wie man als Führungskraft authentisch bleibt, selbst in einer traditionell geprägten Branche.
Genau, vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Episode. Das freut uns auf jeden Fall.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Oh, das war Nokia. Wie heißen die nochmal, diese dicken Wurfklötze? Das allererste.
3210 oder so.
Ja, genau, das oben, wo noch so eine kleine Restantenne dran war. Das musste ich mir mit meiner Schwester teilen.
Oh.
Welche App nutzt du am meisten?
Spotify.
Ui. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Ich weiß nicht, ob es technologisch geht, aber das kann ja passieren. Ich würde am liebsten die Zeit beeinflussen können.
Hm. Wer ist aus deiner Sicht derzeit der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Schwierige Frage. Möchte ich mich gar nicht drauf festlegen.
Auch gut. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Digitalisierung ist für mich, dass ich etwas vereinfachen kann, dass ich etwas so entlastend gestalten kann, dass ich viel mehr Menschen die Möglichkeit biete, etwas zu tun.
Und das alles sagt Gerda Söhngen. Schön, dass du bei uns bist. Extra aus Engelskirchen quasi eingeflogen.
Hallo.
Nach Köln. War ja nicht ganz so weit. Ja,
da, wo das Christkind zu Hause
genau.
ist.
Richtig. Danke für die Einladung.
Ich stelle dich kurz vor, damit auch alle wissen, wer bist du eigentlich? Du hast ja eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, richtig. Dann hast du auch verschiedenst gearbeitet, kaufmännische Koordinatorin unter anderem, als Assistentin der Geschäftsleitung etc. Das dann schon bei Keil, da kommen wir gleich zu. Du hast aber auch als Fitnesstrainerin gearbeitet und dir dein eigenes Fitnessstudio aufgebaut und bist jetzt aber inzwischen, und über die Reise sprechen wir gleich bestimmt, die Co-CEO, möchte man sagen, von Keil Befestigungstechnik und ja, ein Familienunternehmen mal wieder. Das ist sehr schön.
Ja, genau. Aber ich habe noch eine Frage zu Engelskirchen.
Ja.
Bist du aufgewachsen?
Ja.
Ja. Und muss man dann als Kind nach der Schule immer Briefe schreiben? Die beantworten nein, doch immer die Briefe.
Beantworten
meine ich, oder?
Nein, man muss nicht, aber wir haben tatsächlich dieses Postoffice, wo du dich auch du dürftest gerne da hinkommen und darfst jedes Jahr die Briefe beantworten. Und das ist sehr herzzerreißend, weil da kommen ja aus der ganzen Welt Briefe und das ist der Wahnsinn, was die Kinder schreiben.
Das macht noch nicht die KI, die beantworten?
Nee, tatsächlich nicht.
Sie auch nie tun.
Nein, finde ich auch. Es gibt natürlich so einen Standard-Serienbrief, aber es gibt, also meine Tante hat da sehr lange gearbeitet und es gibt Briefe. Da kommt wirklich, ich wünsche mir dieses Jahr gar nichts, nur dass mein Bruder oder wieder gesund wird oder sowas, ne? Also was richtig tief geht, ne? Und da geht nicht der Serienbrief zurück.
Ach Mann, ja. Wir nehmen gerade auf, so ja, Anfang, Mitte Dezember, jetzt da ist natürlich gerade Hochzeit da. Aber jetzt reden wir natürlich eher über euch, über dein Unternehmen sozusagen. Keil Befestigungstechnik. Für alle, die es nicht kennen, was macht ihr überhaupt?
Wir machen Hinterschnittanker für die Befestigung von Fassadentafeln in der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade.
Hast du diesen Satz schon mal gesagt?
Ja, so ein paar Mal.
So steht es auf der Webseite.
Nee, also kurz gesprochen, wir produzieren einen Anker, ein kleines Produkt, was in die Platten, die außen an Fassaden hängen, reingeschraubt wird, damit man diese großen, schweren Platten, die man überall von außen an Fassaden sieht, auch sicher da oben halten. Gerade in Großstädten ist das natürlich sehr viel, weil die sollten einem im besten Fall nicht auf den Kopf fallen. Und es sollte auch im besten Fall, je nach Architekt, auch so schön aussehen, dass man nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Nagel durch das Bild schlägt, sondern dass man die Befestigung nicht sieht.
Ist vielleicht ein gutes Beispiel, auch mal zu sagen, warum manchmal dann doch Bürokratie, so nennt man es ja häufig, also als Schimpfwort nimmt, aber hier in dem Fall auch Normen und Bürokratie Sinn ergeben. Ne? Wenn man überlegt, die Dinger müssen bei Tag und Nacht halten, bei Eis, bei minus 20 Grad und plus 40, und nicht runterfallen. Wenn man mal durch die Stadt läuft in der Großstadt, könnte da einiges schiefgehen. Ne? Also sag selbst, wie ist das für euch? Ne? Ist ja wichtig auch für euer Renommee und auch, dass die Wettbewerber schwer haben, euch da zu schlagen in dem Feld. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das Krasseste noch nicht mal die Temperaturen, sondern diese Windsoglasten. Also das ist krass, was da an Kräften entstehen. Und dann, wenn du es nimmst, ist natürlich immer materialunabhängig oder unterschiedlich, aber unser Anker in der Platte, da kannst du je nach Material auch ein Auto dranhängen. Ne? Also der kann eine Tonne halten und auch zwei Tonnen oder je nachdem, wie dicht
und
das Material
ist.
Ne? Der ist sehr klein. Der ist so ein, ja, so ein Fingernagel. Ne? Diese Kräfte, die brauchst du, je nachdem, wo du bist auch, weil das einfach so eine krasse Kraft ist. Und ja, du hast recht, es gibt halt auch natürlich Berichte, wo Platten runtergefallen sind. Mhm. Das ist dann natürlich, also wir haben keinen Schadensfall in dieser Richtung, wo der Anker versagt hat, aber es gibt Schadensfälle, da kommen die Platten runter, da sind die halt scheiße montiert oder es ist halt auch eine andere Art der Befestigung, die eben nicht so sicher ist oder nicht zugelassen ist oder nicht richtig geprüft wurde. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel mit Bautechnik, Bauaufsicht zu tun, wahnsinnig viel mit Versuchen zu tun. Das beschäftigt uns sehr, sehr stark.
Und das ist ja dann diese Bürokratie, die gerne kritisiert wird hier und jeder gerne am liebsten abschaffen würde. Aber in eurem Fall wäre das, glaube ich, schlecht, ne?
Ich glaube, es wäre nicht nur schlecht. Ich glaube, das ist bei uns ja, man sagt es nicht, aber man verlässt sich darauf, dass diese Bürokratie, die alle beschimpfen, in diesem Falle besteht und Gott sei Dank da ist. Ne? Weil das gibt denen ein gutes Gefühl, die sich auf uns berufen.
Wobei Bürokratie und vielleicht Normung und Standards kann man...
Ja, aber viele verwechseln das immer miteinander.
Ja, das stimmt.
Das glaube ich schon.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf deinen Werdegang ein, aber gerade gut, ihr seid in der Befestigungsbaubranche im weitesten Sinn dann unterwegs. Da hören wir ja eigentlich auch immer nur schlechte Meldungen im Moment. Betrifft euch das oder ist alles super?
Also uns betrifft es nicht direkt, weil dieses Produkt, was wir haben, wird ja auf der ganzen Welt eingesetzt. Das heißt, wenn es der deutschen Bauindustrie schlecht geht, dann ist aber die amerikanische Bauindustrie gerade stärker. Oder in Middle East ist es dann besonders gut. Das gleicht sich bei uns eigentlich immer ganz gut aus. Da sind wir recht sicher gestellt. Aber wir haben das Netzwerk, dass wir mitbekommen, wie es in Deutschland zum Beispiel läuft. Also wir kriegen mit, dass sehr viele Unternehmen echt am Hadern sind momentan. Wir kriegen mit, dass viele auch wirklich über Preisreduktion sprechen müssen, weil das einfach nicht mehr machbar ist. Das bekommen wir alles mit und versuchen auch in Deutschland weitestgehend da auch mit zu reagieren, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Aber wir geben dann auch da Gas, wo wir mehr Chancen sehen.
Und das alles aus Engelskirchen. In der ganzen Welt, ich habe gelesen, sogar in Rio.
In Rio die Statue. Da haben wir den Sockel, da ist der Anker auch mit versenkt. Und das auch schon, keine Ahnung, 25 Jahre
das
oder so.
Noch.
Ja, also es ist echt cool, was du dann nachher für Projekte siehst. Wir haben auch hier das Ägyptische Museum in Kairo. Ne? Das ist ein Megaprojekt. Da stecken wir auch komplett mit drin. Und das sind so Sachen, das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Manchmal haben wir Projekte, da kriegen wir gar nichts von mit. Das erfahren wir dann später erst im Nachhinein.
Okay.
Und oder was weiß ich, Architekten. Viele kennen den Architekten Daniel Liebeskind.
Mhm.
Und der ist zum Beispiel, der hat das One World entworfen. Ne? Mhm. Oder der hat, der ist zum Beispiel auch der Architekt gewesen. Habe ich gerade von meiner Mutter noch einen Link gekriegt, der vom Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center. Keine Ahnung, wieso man da einen braucht, ich weiß nicht. Aber mit dem haben wir halt auch Projekte gemacht. Und das sind natürlich wunderschöne Dinge, ne? Also in Berlin oder in Mailand. Und das ist schon cool, das ist schon echt so ein bisschen ein Ritterschlag. Und wenn du so jemanden dann irgendwann persönlich triffst und denkst so, ach krass, also dieses kleine Teil hast du gewählt, das ist schon cool.
Wir haben eben schon im Intro gesagt, dass ihr auch als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet wurdet, wieder, glaube ich, sogar.
Genau.
Ne? Also es ist jetzt... gar keine neue Auszeichnung für euch, was ja sehr schön ist. Trotzdem die Frage, wünschst du dir manchmal noch mehr Aufmerksamkeit? Ich meine, durch LinkedIn und Social Media hat man natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Aber trotzdem, so als Hidden Champion steckt ja im Wort, ne? Viele kennen es vielleicht dann doch nicht. Und dabei macht ihr so coole Sachen und so, wo man so denkt, so, wow, krass, wieso reden wir dann immer nur über die großen Firmen, die dann vielleicht hier mal ein neues Werk bauen oder so. Aber ihr habt ja echt dann so Sachen, wo man so denkt, ja cool, auch das kann die deutsche Wirtschaft, ne?
Ja, das stimmt. Ich wünsche mir dennoch, oder wir wünschen uns dennoch mehr Aufmerksamkeit, weil die bringt uns den Vorteil, dass die bei uns in der Branche mit beteiligt sind, können unsere Aufmerksamkeit nutzen, wenn sie die selber nicht haben. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass wir eine Aufmerksamkeit auf diese Art der Fassade oder einfach nur auf diesen Bereich bringen, dann sind alle Beteiligten, die am Ende ja auch bei uns kaufen, daran interessiert, mit uns in die Kommunikation zu gehen, um diese Reichweite auch zu nutzen. Heißt, wenn wir unsere Reichweite vergrößern und die anderen geben können, dann haben wir gewonnen. Deswegen wollen wir mehr Reichweite haben, weil wir einfach sehen, dass in dieser Branche, ist ja auch ein Thema für sich, das nicht unbedingt jeder macht und das gehört sich da ja so nicht. Es ist ja recht traditionell und es ist nicht, hat nicht jeder den Mut, das zu tun. Und dann sagen wir, wenn wir den Mut haben, dann haben wir den einfach für die anderen mit und dann können sie das dann nachher nutzen und daraus was machen.
Ja, Marken des Jahrhunderts würde mancher sagen, ach, das hört sich ja an nach 1900 oder so. Mhm. Aber was würdest du antworten? Wir hatten vorhin schon angeschnitten Tradition und Moderne. Also wie geht ihr damit um?
Tradition und Moderne. Wir haben Tradition in diesem Unternehmen, also bei Keil, erhalten, weil meine Eltern und mein Opa haben da einfach eine Wahnsinnsbasis geschaffen. Und ich habe die Überzeugung, dass man die auch wirklich halten sollte. Bei uns ist das wie bei vielen deutschen Unternehmen Thema Produktqualität, Thema Know-how, ne, was alles da ist. Das muss man hegen und pflegen. Aber es fehlt oft, finde ich, der Part und das ein Part. Und bei uns ist das der Part, wirklich das Thema Marketing, das Thema Außenkommunikation. Wir wollen die Branche verbinden, das heißt wirklich ein Bindeglied, nicht nur im physischen Sinne sein, sondern auch in der Kommunikation. Und wir haben die Überzeugung, wenn ich nach außen hin etwas darstellen muss, muss ich es auch nach innen hin sein. Und deswegen pflegen wir bei uns so eine Keiler-Mentalität, die wir sehr stark fördern, dass wir im Unternehmen auch ein Klima haben und einen Umgang miteinander, der sich auch von anderen absetzt. Weil wenn ich das intern nicht habe, kann ich das nach außen hin auch nicht tragen. Und da sagen wir, da kommt halt das Neue dazu. Dann kann ich das super kombinieren, weil ich nutze die Basis, die schon da war und hege und pflege die. Aber ich nehme halt neue Sachen dazu, das Werkzeug sind, um das Alte auch wirklich nach außen zu kommunizieren. Mhm. Und die Kombination, die haben wir bei uns halt voll reingehauen und deswegen hat sich der Laden dann um 180 Grad gewandelt nach außen hin.
Das müssen wir dann jetzt vielleicht einmal aufdröseln. Du bist reingekommen oder wolltest erst nicht und dann haben deine Eltern nochmal gefragt, als sie langsam gedacht haben, okay, jetzt reicht's und haben eh schon einen Teil verkauft gehabt oder so, ne? Und dann haben sie dich nochmal gefragt, ob du es nicht doch machen möchtest, einzusteigen. Du hast ein paar Forderungen gestellt.
Genau. Die Forderungen kamen aber daher, dass ich es ja schon mal versucht habe. Also nach der Ausbildung hatte ich noch ein Studium gemacht, bin reingegangen und habe versucht, auf dieser Basis, die wir gerade hatten, damit einzusteigen. Das heißt wirklich, typisch Baubranche, ne? Also du kannst dir die Messe vorstellen, du hast, also der Farbkatalog geht von grau bis weiß, vielleicht noch schwarz und rot dabei, manchmal noch das Blau und das war es auch eigentlich. Es ist sehr, sehr seriös und das soll man auch bitte ausstrahlen. Das habe ich versucht, das auch anzunehmen und mitzumachen. Und das hat gar nicht gut funktioniert. Also da war das, was ich gerade beschrieben habe, mit innen und außen andersrum. Ich habe mich nach außen hin wirklich versucht, da in diesen Rahmen reinzupressen und habe dann gemerkt, wie das auch innen Einfluss bei mir hatte. Also ich konnte mich selbst kaum leiden. Ich war total unauthentisch. Also ich habe mir selber nichts mehr geglaubt. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nicht meine Welt, das kann ich nicht. Rückblickend würde ich sagen, ich war einfach noch nicht so weit. Heute würde das gar nicht mehr passieren können. Wenn heute ich in diese Welt neu reinkommen würde, hätte ich heute ein Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich mache das trotzdem nicht. Ich ziehe das trotzdem nicht an oder ich drehe trotzdem nicht so auf. Ich sage das trotzdem nicht so.
Na gut, hätten deine Eltern das damals schon so mitgemacht, ist ja auch die Frage.
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist natürlich auch, habe ich später verstanden, typisch Eltern, die natürlich auch ihr Kind beschützen wollen. Und das ist ja auch, im Nachhinein wirkt das jetzt total cool, was wir alles anders machen. Aber ganz ehrlich, im ersten Moment trifft das eigentlich nur auf Gegenwind. Also du wirst nur dafür kritisiert, wir werden nur Augenbrauen hochgezogen. Ne? Es wird nur in Frage gestellt und es ist unseriös und das macht man so nicht. Und das ist natürlich, glaube ich, als Eltern, das bei einem Kind zuzulassen, das willst du nicht. Ne? Das heißt, du weißt, so funktioniert's und da unterstütze ich mein Kind und sag, mach das lieber so, weil dann kriegst du nicht so viel Gegenwind. Und einmal haben sie es so mir empfohlen und mich damit lenken wollen und unterstützen wollen und ich habe es halt auch einfach angenommen, ne? Weil ich wahrscheinlich auch noch nicht für den Gegenwind bereit war. Und dann habe ich dann festgestellt, dass ich mich so gar nicht mehr leiden kann und wir haben dann eine Unternehmensberatung reingeholt, um das mal aufzudröseln, wie geht's jetzt weiter? Und das hat dann dazu geführt, dass ich so selbstbewusst wurde, dass ich gesagt habe, ich stehe jetzt für mich ein, das passt nicht zu mir, und bin dann kurz darauf zu meiner Mutter ins Büro und habe halt gekündigt. Ja. Und das ist halt, weil man muss sagen, in dem Prozess wusste ich schon, dass das, es waren ursprünglich zwei Unternehmen, Keil Werkzeugfabrik, Bohrerherstellung und Keil Befestigungstechnik, der Anker. Und ich wusste in dem Moment schon, dass die Werkzeugfabrik verkauft wird, und wusste auch, dass bei der Befestigungstechnik muss auch irgendwas passieren. Also wie geht's weiter? Hab dennoch die Entscheidung getroffen. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwo hin, wo es diesen ganzen Rahmen nicht gibt. Und weil ich nebenberuflich halt als Fitnesstrainerin aktiv war, habe ich gedacht, dann gehst du in die Sportbranche, weil da ist das Gegenteil. Mhm. Da ist immer so Hauptsache extremer, ne? Da gibt's, du musst immer lernen, den Rahmen zu sprengen, so in der Art. Und dann habe ich gedacht, dann musst du in die Branche. Und dann habe ich dadurch auch erst wieder gelernt oder verstanden, was mir wichtig ist an Werten, wenn ich mal diesen ganzen Außendarstellungen mal wegfallen lassen kann. Mhm. Ja, genau. Ja, und dann war... wir hatten gerade Rita, unsere Tochter, gekriegt, 3 Monate alt. Und meine Mutter sagte dann, komm mal vorbei. Und dann hat sie gesagt, der Papa und ich, wir überlegen jetzt, wie es weitergeht. Ne? Irgendwann wollen wir auch mal raus. Und ja, was machen wir denn jetzt? Wenn du das wirklich nicht machen willst, dann würden wir dann vielleicht auch diese Firma verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, ich nehme das mal mit. Habe meinen Mann angerufen, habe gesagt, die haben sie nicht mehr alle, die wissen doch, wie bescheuert das ist. Ich kann das nicht wieder machen. Ich mache ja nicht denselben Fehler zweimal, auf gar keinen Fall. Und ich sage, stell dir mal vor, und dann wäre das, und dann wäre das, und dann das. Und dann sagte mein Mann nur, ja, okay, aber wenn das alles nicht wäre, würdest du es denn dann tun? Und dann habe ich gesagt, ja, dann schon, aber die sind ja nun mal, das ist ja nun mal so da. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich einfach dahin und sag denen das genauso. Da muss ich jetzt so ehrlich sein. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich würde das ja machen, aber ihr seid noch drin, ihr müsstet rausgehen. Wir haben eine Tochter, die 3 Monate alt, dafür müssten wir eine Versorgungslösung haben. Ich habe ein Studio, das müsste ich verkauft kriegen. Und außerdem habt ihr immer im Tandem geführt. Und ich möchte, wenn dann, ich habe keine Ahnung vom Vertrieb, ich möchte, wenn dann auch eine starke Person für den Vertrieb und das auf Augenhöhe. Das heißt, ein zweiter Geschäftsführer, das bedeutet ein Externer, weil in der Familie ist keiner. Und dann würde ich das ja machen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie ja sagen. Das haben sie dann aber gemacht. Ja, und das haben die, im August 2018 hat meine Mutter mich angesprochen. Im November hatten wir die ersten Headhunter-Gespräche. Im Dezember hatte ich mein Studio verkauft. Im Februar habe ich angefangen, und mein Mann ist hier in Köln bei der Berufsfeuerwehr, ist in das für die Feuerwehr ungewöhnliche Modell der Elternteilzeit gegangen.
Ja, und Männerladen, ja.
Ja, ne? Und meine Schwiegermutter haben wir dann offiziell als Teilzeit-Nanny angestellt. Und damit konnten wir das Modell starten. Und im Mai fing dann mein Co-Geschäftsführer, der Christian Schmidt, an. Und im Juni sind meine Eltern ausgestiegen.
Und wie alt warst du da?
30.
Oh Mensch. Und dann sofort vieles verändert oder eigentlich doch nicht? Tradition und Moderne.
Doch, Marketing also. Und so.
Ja, genau. Ja, tatsächlich doch sofort. Also ich habe dann im Februar direkt mit den Personalgesprächen angefangen. Also alle Leute ausgequetscht bis zum geht nicht mehr, was es braucht, was fehlt und so weiter. Den Christian habe ich schon genervt, bevor er da war. Habe dem das alles zugeschickt. Ich sage, hier ist unsere To-Do-Liste. Wir haben für den Rest des Jahres 75 Punkte da drauf. Die müssen wir jetzt abarbeiten. Und das haben wir sofort angefangen. Und das war, das war sportlich, das war nicht ohne, aber wir haben das Tempo, würde ich sagen, nicht verringert, und die Liste wird nicht kürzer, und wir hauen alles raus, was wir für richtig halten.
Und du hast eben schon gesagt, dass Gegenwind und so, ich meine, deine Eltern haben sich dann ja wahrscheinlich rausgehalten, dann nehme ich an, dass sie sich konsequent waren. aber die Mitarbeiter, die haben natürlich dann jahrelang anders gearbeitet, womöglich. Mhm. Wie haben die es dann aufgenommen?
Also es gab natürlich viele Punkte, wo die sich total gefreut haben und gefeiert haben. Wir haben viele Sachen für die Keiler-Mentalität eingeführt, ne? Also das kam natürlich total cool an. Was weiß ich, Personalgespräche führen wir einmal im Jahr wirklich ausführlich. Das heißt, ich gehe wirklich mit den Leuten dann eine große Runde spazieren. Das kann 2 Stunden sein, das kann eine halbe sein, je nach Thema. Feedbackgespräche jedes Jahr auf die Leistung bezogen. Wir haben viele Zusatzbenefit-Modelle reingeholt in die Firma, damit da halt auch wirklich der Arbeitsplatz besser wird. Die Arbeitsplätze wurden sowieso komplett erneuert, weil wir auch in der Zeit umgezogen sind. Das heißt, alle haben komplett einen neuen Arbeitsplatz gekriegt. Das heißt, da kam erstmal ganz viel Wow. Mhm. Und dann haben wir das komplette CI geändert und dann haben wir angefangen mit Social Media und dann wurde es so ein bisschen, ja, jetzt ist aber langsam nicht mehr euer Ernst. Also wir haben, weil wir hatten auch, das CI war grau, weiß, rot, schwarz. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Kommunikationsworkshop und es wurde sehr bunt. Sehr, sehr bunt.
Ja, der ist auch ganz alles viel bunt.
Ja, bunt, ne? Geworden. Ja, genau. Wir sind auch sehr bunt geworden und dann, ich finde immer das schönste Beispiel, als wir gesagt haben, so, jetzt haben wir neue Visitenkarten mit Fotos, also so Monobilder, sieht ganz cool aus. Und jeder darf sich eine Farbe aussuchen von den ganzen bunten Farben. Welche Farbe haben die Leute am meisten gewählt? Was sagt ihr?
Grau.
Genau. Okay. Die haben gesagt, ja, wir hätten aber gern die grauen.
Und du so,
So viel Farbe.
Farbe?
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dann haben wir halt auch den Messeauftritt. Auch alles anders. Also es ist wirklich, du kannst diese zwei Unternehmen, wie es damals war und heute in der Außendarstellung, kannst du nicht mehr vergleichen. Website-Auftritt, alles neu. Und dann war der Messeauftritt und dann hatten wir die bunten Karten, wir hatten die bunte Seite, wir hatten einen neuen Imagefilm, der wirklich Comedy ist und so weiter. Und dann kamen die Leute auf den Stand und haben gesagt, jetzt habt ihr sie wirklich nicht mehr alle. Also dann weiß ich jetzt nicht, ne? Und bin ich jetzt nicht. Und das
aus
ist
der
so
Branche
ein
Gemüse.
Jetzt.
Aus der Branche.
Ja, auch von den Mitarbeitern, ne? Also auch die jungen Mitarbeiter, ne? Die halt diese Branche gewöhnt sind. Die sagen, in dieser Branche gehört das nicht dahin. Wir sind doch nicht hier in der Fitnessbranche, ne? So in der Art. Und dann war aber das Feedback, ne? Also das, was ja viele Menschen brauchen bei der Veränderung, wenn du dann das Feedback bekommst und das Feedback aus der Branche war tatsächlich großartig. Das war richtig, richtig toll. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Frühstück gegangen im Hotel bei der Messe. Und am Nebentisch saßen dann ein paar Mitarbeiter von uns. Die haben aber, weil die Tische so standen, nicht gesehen, dass ich auch mich jetzt dahin gesetzt habe. Und dann habe ich denen, ja, konnte es nicht vermeiden, zuhören können, wie sie ganz stolz davon erzählt haben, wie geil ja unser Messeauftritt ist und wie gut der ankommt. Und das waren die, die am Anfang auch die grauen Visitenkarten haben wollten. Und da habe ich gemerkt, jetzt hat's Klick gemacht. Jetzt haben sie verstanden, dass das wirklich einen Sinn und einen Zweck hat. Und das war auch zum Beispiel, wo wir unser Image-Video gemacht haben, was heute noch wahnsinnig gut ankommt. Da haben wir halt gesagt, wir wollen Image-Film drehen. Und dann war so, ja, wie denn? Ja, also wir wollen die Geschichte von Kyle erzählen und wir wollen gerne einen Motocross-Fahrer haben. Wir hätten gerne einen Scheich im Kostüm, also unseren Techniker, den Ältesten als Scheich im Kostüm. Wir hätten gerne einen Boxer und wir wollen ganz viel Laub und wir wollen noch Schnee und wir wollen das alles noch irgendwie mit Wind machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir die Leute einbezogen für diese Rollen und die haben das komplett durchgezogen und nachher waren die Feuer und Flamme. Aber die erste Idee zu droppen, da war wirklich dann, also wenn du dann einen Mitarbeiter fragst, der sagt, kann ich euch irgendwie helfen? Wir so, ja, wir bräuchten nicht an dem Datum als Eisbär im Hintergrund. Das ist schon verrückt.
Aber das finde ich ja super spannend, ne? Dass das so wichtig auch ist in einem B2B-Umfeld am Ende, ne? Weil da könntest du ja sagen, ach komm, da reichen doch die Fakten, wir haben schon irgendwie seit so und so viel Generationen gute Arbeit geleistet. Das muss ja für sich selber stehen. Warum müssen wir jetzt hier mit bunten Auftritten kommen und irgendwie lustigen Filmchen? Ne? Ist ja eigentlich ganz spannend, dass das dann Effekt hat. Inwieweit habt ihr das dann gemerkt, dass dann vielleicht neue Kunden, neues Netzwerk, neue Kooperationen gekommen sind?
Wir haben das gemerkt, weil das Interesse an Austausch und Kontakt zu uns gestiegen ist. Ne? Also so, deswegen finde ich das immer so verrückt. Man sagt immer, B2B ist da was ganz anderes. Ich mache ja ein B2C mit Menschen. Also das sind ja Menschen, die das Produkt haben wollen oder die Nähe haben wollen. Nehmen wir am besten B2C-Produkt, irgendwas, was mit Menschen Kontakt zu tun hat, mit einer Beratung oder so. Im B2B ist es doch nichts anderes. Also ich kaufe doch am liebsten von demjenigen, wo ich ein gutes Gefühl habe. Auch wenn das Produkt nicht für mich persönlich ist. Aber wenn wir uns sehr gut verstehen, dann möchte ich mit euch auch zusammenarbeiten. Und das haben wir total gemerkt, dass auf einmal dieses, wann machen wir denn mal was zusammen? Wie können wir denn mal zusammenkommen? Also selbst das, es war so, dass der Markt auf uns zukam.
Wir haben noch kein Projekt, aber
wir haben noch kein Projekt oder wir hatten Kunden bei Plattenherstellern, die uns gar nicht brauchen, weil die eigentlich eine Lösung haben und gesagt haben, wie kriegen wir denn jetzt euren Anker da rein?
Ja, genau. Autohersteller, können wir mal an.
Ja, und das ist dann schon lustig, wenn du merkst, boah krass, das sind einfach, weil das sind auch die Menschen, mit denen du dich gut verstehst und wenn du dieses Netzwerk hast und diese Beziehung hast, dann sorgst du dafür, dass die dich auch weitertragen als Marke, die wollen mit dir zusammenarbeiten und wenn die irgendwo eine Gelegenheit haben, wo du reinpassen könntest, dann bringen die dich auch als Erste mit rein.
Ja, die wollen das wahrscheinlich das positive Image dann mitnehmen auch.
Ganz genau.
Dieses Gefühl auch, ne? Ja. Wahrscheinlich. Inwieweit hat sich dann auch, das sind ja so eher Skills, die weicheren, die du beschrieben hast, glaube ich. Also abgesehen vom Büro, haben sich auch technologische Sachen erneuert. Also habt ihr da, ihr macht ja nun relativ hardcore, sagen wir mal,
Was zum Anfassen.
Was zum Anfassen, reinschrauben, reindübeln, fertig. Aber gab es da Entwicklung?
Wir hatten auch Personalentwicklung, also Personalveränderung. Das liegt aber auch daran, weil nicht nur meine Eltern in Rente gegangen sind. Eigentlich so die komplette führende Spitze ist so im Rentenalter gewesen. Und dann hatten wir einen neuen Produktionsleiter und der war auch voll angesteckt und war total begeistert am Tüfteln und kam auf einmal mit einer Produktidee um die Ecke. Und das Witzige daran ist eigentlich, wir haben ja den Keil-Hinterschnittanker und jetzt haben wir auch den Karl-Anker. Also mein Opa hieß Karl, deswegen heißt der Karl-Anker. Und der Karl-Anker sieht für einen Laie einfach genau gleich aus. 1:1 das gleiche Produkt. Hat aber Feinheiten in der Optik, was aber eine komplett andere Anwendung aufmacht. Ein ganz anderes Anwendungsgebiet an Plattenherstellern. Also wir haben einen neuen Markt damit gefunden. Das ist für uns wirklich ein Gamechanger. Und so nimmt der Markt das auch wahr, weil wir damit Lösungen für Plattenhersteller finden, die bis heute keine haben. Und geben denen damit den Türöffner in diesen Markt. Weil wenn du immer deine Platte, sag ich mal, überspitzt nur an Garagentore kriegst oder an Garagenverkleidungen und auf einmal eine Lösung hast, wie deine Platte aber auch sicher und sinnvoll an eine Fassade kommt, dann bietet sich für dich dann komplett neues wirtschaftliches Feld. Ja.
Ja, spannend. Also dann auch über die anderen Veränderungen dann angestoßen auch noch, dass die Menschen mehr nachdenken, was können wir noch machen, ne? Oder selbstständiger werden?
Ja, genau. Ich glaube schon, dass es da die Keiler-Mentalität ist, dass da wirklich auch dieser Ehrgeiz entstanden ist und diese Begeisterung, wir wollen hier was Geiles machen. Ne? Also es soll was Besonderes sein und die Leute dann auch Bock haben, daran mitzuwirken. Ja.
Patent ist ja immer ein Thema. Auf euren ersten Anker gab es ja das Patent, richtig?
Genau.
Also ausgelaufen. Aber macht ihr das dann, ist das immer so das Ziel dann vielleicht für das neue Ankerchen, das Karlchen.
Also beim Karl ist es so, natürlich haben wir die Anwendung auch patentieren lassen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Das hatten wir, also der Keilanker hat die Bewährtheit in den vielen Projekten. Davon wird der Karl natürlich auch profitieren. Aber wenn du eine neue Idee hast und die patentieren kannst, dann machst du das natürlich, klar.
Und sagen die Bauarbeiter, schraub mal den Karl in den Keil. Nee, das geht ja nicht, aber
du lachst, aber es ist wirklich so ein bisschen, dass sie sagen, ja, nehmen wir da den Karl oder den Keil, ne? Oder die Schweizer, die sagen immer, wir nehmen den Keili, ne? Deswegen auch Thema Marke des Jahrhunderts, da kommt das her. Also die Evaluation zur Marke des Jahrhunderts, da haben wir uns beworben und die haben erstmal so ein bisschen uns belächelt und gedacht, was wollt ihr denn, ne? Kleine Butze aus Engelskirchen, ne? Und ja, und dann hatte er dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in England an irgendeiner Universität mit einem Professor gesprochen, der halt Ahnung vom Bau hat und hat dann gesagt, du glaubst nicht, da hat hier so eine kleine Butze mich angerufen, so und so und so. Und hat er gesagt, ja, wie heißen die denn? Ja, Karl. Ja, ne, Karl kenne ich hier in der Fassade, vor, in der VHF, ne? Da gibt es eigentlich nur die in diesem Bereich, ne? Und dann kam das erstmal
an. VHF muss einmal sagen.
Vorgehängte, hinterlüftete Fassade.
Ah, ja. Das ist sehr sogar gut. Ein deutscher Begriff.
Ja, klar.
In der VHF, das kenne ich natürlich. Wenn du jetzt so, du bist ja auch wirklich gut vernetzt. Wenn du so insgesamt so auf den Mittelstand und die Hidden Champions so schaust, wie transformationsfreudig sind die denn aus deiner Sicht?
Ich nehme beide wahr. Also ich treffe auch viele, wo ich denke, boah, die sind einfach, die haben Bock und wollen da richtig was bewegen. Aber gerade da gehen wir jetzt in das Thema Nachfolge. Ich treffe auch viele Unternehmen, wo noch der Nachfolgeprozess noch so weit drin steckt, dass da irgendwie noch nicht so der Mut ist zur großen Veränderung. Also vielleicht auch einfach, weil im Außen so viele gerade an Veränderung ist. Du hast ja immer mehr, dass da vielleicht so ein bisschen, wir wollen jetzt Ruhe hier reinkriegen. Und ich glaube, dieses Krampfhafte, wir wollen Ruhe bei uns reinkriegen, das geht nach hinten los. Also du kannst eigentlich nur mit Anlauf gegen die Veränderung laufen und sagen, was mache ich jetzt daraus? Die gibt es, aber es gibt auch die anderen. Also ich will gar nicht sagen, dass das eine überwiegt oder das andere. Ich finde auch beides total interessant. Ich ziehe auch bei beidem total. Ich suche den Austausch sowohl als auch, weil das ist wieder das Thema Tradition und Innovation. Ne? Also du kannst auch aus Unternehmen, die noch recht traditionell sind, auch gute Ideen rausnehmen. Aber die wirklich sagen, so, wir machen jetzt hier alles neu und machen das B2B mehr in der Mentalität wie ein B2C zum Beispiel, die gibt es auch, aber das ist jetzt nicht die Masse. Ja,
der Hintergrund ist ja, weil wir immer so oft hören, ja, wir hinken hinterher bei dem und bei das. Das klingt immer alles so negativ, ne? Und das ist ja auch in vielen Teilen richtig. Aber nee, vielleicht ist es auch nicht ganz so richtig.
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen die deutsche Mentalität. Also wenn du eine andere Mentalität hast und dich einfach auf das fokussierst, was schon richtig gut läuft, dann ist das Interview wieder ein ganz anderes. Ne? Wenn du einfach mal dich darauf konzentrierst und sagst, ja, das ist aber schon geil und das ist schon gut und das können wir schon. Mhm. Weil man verschließt ja auch gerne die Augen vor den Sachen, die man schon alle hat und kann. Also wir machen jedes Quartal ein Team-Update und wollen unseren Leuten zeigen, was haben wir in den letzten 3 Monaten gemacht und was machen wir in den nächsten. Und jedes Mal, wenn ich diese Zusammenfassung sehe, denke ich immer, boah, scheiße, haben wir viel gemacht. Man erinnert sich gar nicht mehr und denkst, boah, wie viel wir eigentlich hier geschafft haben in den letzten Monaten. Das gleiche bei einem Jahr, wenn du dann guckst, okay, heute habe ich die nochmal tatsächlich durchgeblättert für die Folgejahrplanung und habe gedacht, boah, du hast die Hälfte vergessen, du siehst das gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn man sich das einfach vor Augen führt, dann kann man da auch ein bisschen optimistischer sein, dem gegenüber, was schon da ist. Ja.
Der Wolfgang Grupp von Trigema hat das ja häufiger mal hochgebracht, wünscht sich mehr Manager, die auch, sagen wir mal, verhaftet sind mit dem Unternehmen. Du bist ja familiär verhaftet, bist du auch in dem Sinne verhaftet beteiligt? Also trägst du mit das Risiko?
Ja, ja. Also bei uns ist familiär mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Wir sind alle 4 Gesellschafter. Meine Mutter hat die Mehrheit. Sie ist ja auch die Tochter des Gründers. Also meine Mutter ist die erste Nachfolgerin. Und meine Schwester und ich stecken auch mit drin.
Und dementsprechend dann die Nachfrage. Also ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass ihr nicht zwanghaft auf Wachstum setzt. Mhm. Wenn er kommt, dann kommt er oder so. Oder ist das so? Und was beinhaltet das? Also ich glaube, es gibt auch mal was gelesen über ein Unternehmen, ich glaube, die haben Saunaliegen hergestellt, die seit Bestehen mit 55 Mitarbeitern arbeiten. Und eigentlich, da war die Idee, dass die Liegen so gut sind, dann kann man reparieren und da muss man nicht immer neue und immer wieder neue und so weiter. Also wie siehst du das Thema? Das wird ja häufig diskutiert. Wachstum über alles, bis der Arzt kommt oder...
Ich weiß nicht, wie man Wachstum definieren will. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man es definiert. Weil in Personen möchte ich am liebsten gar nicht wachsen. Mhm. Also ich finde es total schön.
Wie viele seid ihr?
Wir sind 30 Leute.
Ah, krass.
Und wir versuchen das zu halten, indem wir wirklich mit Partnern arbeiten oder die Unternehmen, mit denen wir zusammen an der Fassade hängen, die mitzunutzen, ne? Damit wir nicht in Manpower wachsen müssen. Ich erhoffe mir deswegen auch total von der Digitalisierung, von der KI, damit wir das möglichst klein und schmal halten können. Mhm. Das Wachsen in Aufträgen und Volumen. Natürlich wünsche ich mir das, weil nicht allein, weil man sagt, ja, da cool, dann hat die Familie mehr in der Tasche, sondern weil ich glaube, dass man damit halt was ganz Tolles machen kann. Und ja, ich habe, seitdem ich angefangen habe, den ganz, ganz großen Wunsch, irgendwann mal an der Firma vom obersten Stockwerk bis ins unterste eine Rutsche zu haben. Und diese Rutsche kriege ich nur, wenn die Zahlen auch richtig großartig sind. Und deswegen muss ich ganz fleißig arbeiten, damit irgendwann diese geile Rutsche kommt.
So, wie bei der Feuerwehr oder so eine richtige
Rutsche? Nee, tatsächlich so eine richtige, die einmal von, also Hinterseite würde die rausgehen, oberstes Stockwerk, geschlossen. Und dann kann man einmal ums Gebäude rum und würde vorne neben dem Haupteingang wieder reinrutschen. Das heißt, ich müsste dann die Treppen nicht mehr runtergehen. Man könnte jedem vielleicht mit einer Matte oder so eine Matte in die Hand drücken und sagen, du darfst auch ins Erdgeschoss runterrutschen. Und deswegen muss das irgendwie gut laufen, damit man auch solche Sachen machen kann, weil ich glaube, das Leben, das besteht aus Arbeit. Die Frage ist aber nur, wie soll die Arbeit sein und wie lebe ich die Arbeit? Und das sollte Spaß
machen.
Wenn
man nur den nächsten Quartalszahlen hinterher hechelt, kommt das ja. Man lebt dann nur noch dafür.
Genau.
Und braucht eigentlich andere Ziele.
Ja, genau. Ja. Es muss so sein, dass man wächst, dass es Spaß macht zu wachsen und nicht, weil ich sage, ich will jetzt irgendwann sagen können, wir haben 500 Leute oder so. Das will ich auf gar keinen Fall. Im liebsten Fall in der Größe so bleiben. So, dass man halt jeden, der daran beteiligt ist, dass das Unternehmen wächst, auch dass jeder davon profitieren kann.
Und das kannst du nur, weil du beteiligt bist. Wenn du angestellter CEO wärst, hättest du wahrscheinlich andere Vorgaben.
Ja, das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel der Christian, mein Co-Geschäftsführer, der ist ja angestellter CEO, der ist nicht beteiligt. Und diese Unterschiedlichkeit, die wir da haben, die, glaube ich, tut uns ganz gut. Weil wir sind ja als Geschäftsführer auf Augenhöhe. Und ich werde damit auch immer wieder erinnert, dass ich in der richtigen Rolle bin. Also ich habe letztens nochmal so eine Rollenreflexion gehabt, wie viele Rollen ich habe. Und ich habe, wenn wir ein Planungsmeeting haben in der Gesellschafterrunde plus Geschäftsführung, habe ich einfach 5 verschiedene Rollen. Da ist meine Mutter, also ich bin die Tochter, da ist meine Schwester, ich bin die Schwester, ich bin die Geschäftsführerin, ich bin die Gesellschafterin und ich bin auch die Leitung vom Betrieb. Und das sind einfach ja völlig unterschiedliche Funktionen, die ich da habe, mit einer unterschiedlichen Motivation. Und dann ist es ganz cool, wenn ich dann jemanden gegenüber habe, der mich dann auch in die Rolle wiederholt, in die ich gerade gehöre für die jeweilige Entscheidung.
Mhm. 30 Leute, das ist echt krass. Also wie produziert ihr denn? Also ihr produziert ja alles selber dann vor Ort.
Genau.
Und das wird dann in die Welt verschickt.
Genau. Ganz genau. Und dadurch, dass der Anker so klein ist, ist das natürlich auch meistens ein Paketversand.
Und wie viele Millionen oder Hunderttausende oder wie viel produziert ihr so im Jahr?
5 Millionen, dicker Daumen. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist perspektivisch durch den Karl auch eine Zahl, die sich jetzt bald ändern wird. Ja.
Oh ja. Wir können dazu sagen, du hast einen als Kette um den Hals hängen. Also ja. An der Kette ist ein kleiner Anker. So kann man sich das vielleicht mal vorstellen. Oder wer will, auf der Webseite mal gucken.
Ja, vielleicht genau. Noch so zum Schluss, das KI schon gesagt. Da hast du ja auch selber schon viel mit rumprobiert. Mhm. Was versprichst du dir davon und wie nutzt ihr das schon und wie wird das angenommen?
Also ich nutze KI sehr, sehr viel. Das heißt ChatGPT in erster Linie. In jeglicher Form, also sei es für eine Agenda, für ein Meeting, wenn ich nicht weiß, wie fangen wir da an, wie kommen wir voran, sei es letztens noch, weil ich total das komplizierte englische Formular irgendwie ausfüllen musste und mich da durchwurschteln musste für sowas, das beschleunigt das total. Dann ist es so, dass wir jeden, der in der Firma ein Interesse daran hat, direkt schulisch unterstützen, damit da mehr Input reinkommt. Also ich finde es falsch, es den Leuten aufzuzwängen. Aber wenn ich das Gefühl habe, hier ist einer, der ein Interesse daran hat, dann wird der direkt gepusht, weil ich finde, da kann man das alles nur mitnehmen. Und wir hatten letztens in einem anderen Podcast das Thema, da haben wir gesagt, KI ist so ein bisschen wie das E-Bike. Als die E-Bikes kamen, haben alle so gesagt, um Gottes Willen, du wirst ja faul, du machst keinen Sport mehr, ne? Jetzt haben sie alle einen Motor dran. Und heute ist es so, fast jeder hat ein E-Bike und fährt einfach die 10-fache Strecke so in der Art. Und ich glaube, das ist KI für uns. Das ist einfach dieses E-Bike, was jetzt da ist, das kann man noch verteufeln und sagen, wir verblöden alle, weil das denkt für uns. Oder ich kann sagen, ich kann vielleicht viel schneller, viel weiter denken. Und das ist die Überzeugung, die ich damit habe. Ja. Ja,
finde ich toll, ja. Kann ich unterschreiben. Vielen Dank.
Ja, danke, gerne.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.